Herzlich willkommen bei What I Do Inspires You, der Leadership Talk, wo inspirierende Menschen ihre Begeisterung und Leidenschaft für das Thema Führung mit euch teilen. In der heutigen Folge des Podcasts What I Do Inspires You werde ich mich gemeinsam mit Daniel Fournier dem Thema Auswege aus der selbstverschuldeten Führungslosigkeit widmen und dabei unter anderem die Frage beantworten, warum wir beim Thema Führung mehr systemischer hinschauen müssen und nicht zu sehr auf den einzelnen Menschen. Daniel Fournier ist ein anerkannter Vordenker, Organisationsberater und Keynote-Speaker mit dem Fokus auf zukunftsfähiger Führung. Durch seine langjährige persönliche Führungserfahrung in einigen der renommiertesten DAX-Konzerne bringt er eine tiefgreifende Expertise aus dem HR- und Strategiebereich mit. Seine Arbeit fokussiert sich auf die Transformationsbegleitung und Weiterentwicklung von Individuen, Teams und Organisationskulturen. Freut euch auf ein sehr inspirierendes Gespräch, in dem ihr den Menschen Daniel Fournier kennenlernen werdet. Ihr werdet erfahren, warum Führung ein Teamsport ist, vor allem eine Systemleistung ist und die Funktion einer Überlebensfähigkeit der Organisation hat und weit mehr ist als der individuelle Akt der Ausübung der Führung durch die Führungskraft. Ihr werdet verstehen, warum wir mehr in Leadership Development auf der holistischen Ebene investieren sollten, anstatt auf der Qualifikationsebene von LeaderInnen stehen zu bleiben. Das heißt, wir müssen von der Individualqualifizierung zur Systemqualifizierung kommen. Ihr werdet hören, welche Auswege es aus der selbstverschuldeten Führungslosigkeit gibt und wie wir Führung neu gestalten können, um aktuellen und zukünftigen Herausforderungen adäquat zu begegnen. Erfahrt, warum Führungsgestaltung ein Prozess ist und was es bedeutet, dass Bewegung die Voraussetzung für Stabilität ist. Lasst euch anstecken von der Leidenschaft von Daniel Fournier für das Thema Führungsgestaltung und versteht die Hintergründe seiner Aussage. Traut euch, mit der Organisation an der Organisation zu arbeiten, weil dann Veränderung tiefgreifender und nachhaltiger sein kann. Bei What I Do Inspires You bekommt ihr praxisnahe Tipps und Tricks, lernt diese sofort Schritt für Schritt als Führungskraft umzusetzen und so mit Freude und Begeisterung ein moderner Leader zu werden. Hört also rein, genießt die wertvollen Impulse, erfahrt, was gute Führung ausmacht und wie großartig es sich anfühlt, diese zu leben. Lasst euch inspirieren und euch ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Lieber Daniel, es ist mir eine große Freude, dich beim Podcast What I Do Inspires You begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, Joachim. Ich freue mich sehr, hier zu sein und erstmal herzlichen Glückwunsch zu deiner 50. Folge. Und ich fühle mich sehr geehrt und freue mich sehr darauf, dass wir die gemeinsam machen dürfen.
Ja, du hast es gerade erwähnt. Also heute ist für mich und auch für die HörerInnen von What I Do Inspires You ja eine ganz besondere Folge, denn es ist die 50. Folge von What I Do Inspires You. Und ja, Daniel, wenn ich mich so an die vergangenen 49 Folgen erinnere und daran denke, was quasi als Essenz meiner Gespräche zum Thema Führung so herausgekommen ist, dann stelle ich fest, dass es bei Führung um den Menschen geht. Immer wieder sind Sätze gefallen wie Führung ist auf den Menschen bezogen, der Mensch steht im Mittelpunkt und auch wer führen will, muss Menschen mögen. Und ja, dieser Essenz möchte ich heute gemeinsam mit dir nicht nur etwas mehr auf die Spur kommen, sondern du setzt ja hier bewusst einen Kontrapunkt und sagst, wir schauen manchmal zu stark auf den einzelnen Menschen, denn wir müssen es auch mehr systemischer anschauen. Und ja, was es genau damit auf sich hat, warum du von einer selbstverschuldeten Führungslosigkeit sprichst und welche Auswege es daraus gibt, das werden wir beide gleich besprechen. Daniel, du bist anerkannter Vordenker, Organisationsberater und Keynote-Speaker mit dem Fokus auf zukunftsfähiger Führung. Durch deine langjährige persönliche Führungserfahrung in einigen der renommiertesten DAX-Konzerne bringst du eine tiefgreifende Expertise aus dem HR- und Strategiebereich mit. Deine Arbeit fokussiert sich auf die Transformationsbegleitung und Weiterentwicklung von Individuen, Teams und Organisationskulturen. Du denkst und arbeitest radikal systemisch und stellst dabei viele der tradierten Glaubenssätze in Unternehmen kritisch in Frage. Und last but not least bist du Autor mehrerer Publikationen, unter anderem auch das Buch mit dem provokanten Titel Unlearning Hierarchy. Lieber Daniel, ich bin jetzt schon wirklich sehr, sehr neugierig und freue mich jetzt auf unser Gespräch. Und lass uns zunächst mal starten mit einer Frage, die ich immer zu Beginn eines Gesprächs in meinem Podcast stelle. Was war denn dein schönstes Erlebnis in der letzten Woche und wo hast du Glück empfunden?
Ich glaube, es gab gar nicht so das einzelne Erlebnis. Ich glaube, ich hatte wieder so eine typische, untypische Woche, die ich die letzten Wochen und Monate, seit ich vor 3 Jahren meine Selbstständigkeit gegangen bin, hatte, weil ich hatte unterschiedliche Kunden von ganz unterschiedlicher Industrie, unterschiedlichen Orten, mit ganz unterschiedlichen Herausforderungen und bin selber dann auch in ganz unterschiedlichen Rollen gewesen. Also du siehst, mich treibt um, wenn es eine gewisse Bewegung gibt und wenn es viel Neues gibt, weil ich dann mich neugierig an die Themen ranmachen kann. Und das war wieder so eine Woche, hat total Spaß gemacht. Wenn es ein Einzelerlebnis gibt, dann ist es, glaube ich, so ein Tag wie heute, wo ich aus dem Fenster schaue, draußen etwas Schnee liegt und ich ein paar tolle Termine heute vor mir habe, unter anderem eben unser Gespräch. Und deswegen starte ich ganz happy in diesem Freitag heute.
Sehr schön. Ja, dann lass uns mal sozusagen happy weitermachen und damit unsere ZuhörerInnen dich etwas besser kennenlernen und verstehen, wer denn der Mensch Daniel Fournier ist, habe ich die 3 folgenden Fragen an dich. Wer bist du, Daniel? Was ist dir wirklich wichtig und wofür stehst du denn jeden Tag auf?
Ja, das wird ein 5-Stunden-Podcast, oder? wer bist du, ist eine sehr tiefgreifende Frage. Wenn ich das so wüsste, dann wäre ich einen Schritt weiter. Wie es so schön heißt, ich glaube, ich kann den aktuellsten Stand meines Irrtums mit dir und den Hörerinnen und Hörern teilen, weil wie wir alle bin ich auch im Werden und Stand heute würde ich dir antworten, privat bin ich, und das sind natürlich Zuschreibungen, wahrscheinlich ein sehr neugieriger und wachstumsorientierter Mensch. Ich bin privat ein, denke ich, hoffentlich kümmernder Lebenspartner und Freund. Ich bin begeisterter Bergsportler und Läufer. Ich bin auch so ein kleiner Gesundheitsaffizionado und bin ein Netzwerk- und Austauschpartner. Das ist so die private Seite, ohne jetzt noch viele, viele mehr Nuancen und Rollen reinzugeben. Geschäftlich würde ich mich als Führungsgestalter charakterisieren. Warum? Da kommen wir sicherlich heute noch drauf zu sprechen. Organisations- und Teamentwickler. Ich bin ein HR-Berater, ein Coaching- und Sparringspartner und denke hier und wieder auch ein Impulsgeber und ein Inspirator für Menschen in Organisationen. Und um nicht nur die ganz positiven Aspekte rüberzubringen, ich bin, denke ich, auch manchmal ein sehr rastlos suchender Mensch. Genau. Ja, zu wer bist du? Deine zweite Frage war, glaube ich, was ist dir wirklich wichtig?
Genau.
Das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher für mich zu beantworten oder ein bisschen kürzer auch. Was für mich wirklich wichtig ist, ist, was aus dem Leben zu machen und die, sage ich mal, lächerlich kurze Lebenszeit sinnhaft zu nutzen, um zu lernen, zu wachsen und vielleicht so nah wie möglich an mein eigenes Potenzial zu kommen, dieses auszuschöpfen. Das ist mir wirklich wichtig. Was mir auch wirklich wichtig ist, ist mit einer hohen Dankbarkeit durchs Leben zu gehen und wissen, dass ich Teil einer extrem privilegierten Bevölkerungsschicht bin. Und das erzeugt bei mir auch so eine Art Obligo, etwas Gutes, was Sinnvolles aus diesem nicht ganz selbstverständlichen Fundament zu machen. Das ist mir wirklich wichtig. Wofür ich morgens aufstehe oder jeden Tag aufstehe, ich habe Lust, was zu gestalten, mit meiner Arbeit was zu bewegen, sei es für Einzelpersonen, für Teams, für ganze Organisationen. Größe ist für mich jetzt kein Wertigkeitskriterium, mir ist einfach wichtig, was bewegen zu können. Und im Kern ist es, Führung in Organisationen so gestalten, dass sie wirksam ist und wirksam bleibt für die Herausforderungen unserer Zeit.
Ja. Vielen Dank. Also gerade diese Anfangssequenz in meinem Podcast, also so war es die letzten 49 Folgen und so habe ich es auch jetzt wieder wahrgenommen. Das ist für mich und auch die ZuhörerInnen von What I Do Inspires You immer besonders spannend und auch wichtig, ne? Also auch gerade bei dir, ich habe dir jetzt wirklich auch fasziniert zugehört, Daniel, weil man da sehr viel erfährt, auch wie ich schon eingangs gesagt habe, über die Person, mit der ich da spreche, über den Menschen, wer verbirgt sich dahinter und die Antworten auf diese drei Fragen, wer bist du, was ist dir wirklich wichtig und wofür stehst du jeden Tag auf, die sind natürlich sehr individuell und unterschiedlich. Und was ich jetzt besonders fand, ist, dass du gesagt hast, okay, gerade bei dem Thema, wer bist du zum jetzigen Zeitpunkt, ne? Also du hast ja gesagt, Stand heute. Und das spricht auch so ein bisschen dafür, dass du ja selbst gesagt hast, da ist. Und du selbst, ja, als du eben auch deine Hobbys so ein bisschen beschrieben hast, bist ja auch sehr viel in Bewegung. Also dieses Thema Bewegung, Gestaltung zieht sich ja auch so ein bisschen durch. Und das ist ja auch so eine Entwicklungsreise, ja. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und vielen Dank auch für die Antworten und dass du dich auf diese Anfangssequenz dann auch jetzt so eingelassen hast, ja.
Sehr gerne.
Ja, lass uns mal einsteigen in das Thema Auswege aus der selbstverschuldeten Führungslosigkeit und zunächst mal auf den Begriff der Führung eingehen. Was ist denn für dich Führung und gibt es so etwas wie gute Führung und falls ja, was braucht es deiner Meinung nach dazu?
Ja, man wünscht sich ja immer so ganz einfache Definitionen. Ich habe auch eine einfache mitgebracht und ich habe auch eine mitgebracht, die vielleicht noch etwas differenzierter ist. Also vielleicht die einfache zuerst. Mir ist wichtig, mit einem viel verbreiteten Mythos aufzuräumen, was das Thema Führung ist. Und für mich ist Führung ein Gruppensport, ja, ein Teamsport und erstmal keine heroische Einzelleistung. Und das wird ja gerade vielerorts auch wieder sehr stark proklamiert. Ja, man liest, gerade gestern habe ich, glaube ich, im Handelsblatt wieder gelesen, ja, jetzt braucht es jetzt wieder eine harte Führungshand, die von oben das Unternehmen steuert. Und gerade in so
Habe ich auch
Zeiten wie den
gelesen, ja.
jetzigen, da schreit man dann wieder so nach diesen Einzelpersonen, ja, die so auf dem Kapitänsdeck stehen und die Richtung vorgeben. Ja. Aber Führung ist definitiv weniger denn je eine individuelle Einzelleistung, sondern tatsächlich für mich ein Gruppen- und Teamsport. Und es ist für mich eine Antwort auf die Frage, wie wir Macht, wie wir Verantwortung, aber wie wir auch Entscheidungsbefugnisse in unserem System verteilen. Und jetzt kommt so die soziale Komponente noch mit rein, auch wie wir Menschen qualifizieren und befähigen, damit sie ihr volles Potenzial ausschöpfen können. Und sowohl individuell als auch auf einer Teamebene. Das wäre mal so die einfachere, die wahrscheinlich zugänglichere Antwort. Dann gibt es für mich so eine, ja, ich würde mal sagen, eine systemtheoretische Antwort. Und hier ist mir auch nochmal ganz wichtig, Trennung von Führung und Führungskraft. Führung ist vor allem eine Systemleistung. Und ich würde so definieren, dass es ein Prozess ist, bei dem der Status quo beobachtet wird, eine Entscheidung getroffen wird und danach eine Aktion, eine Umsetzung in Gange kommt, um Dinge hoffentlich anders oder besser, anders und effektiver vielleicht zu machen. Oder, und das ist auch wichtig, um aktuell Gutes, Vorhandenes auch zu stabilisieren. Und wenn diese Art von Aktion sozusagen auch in Folgen ausübt oder zu einem Folgen führt und damit was in Gange kommt, dann hat Führung stattgefunden. Und sage ich jetzt mal ganz fundamental gesprochen, hat Führung für mich immer die Funktion von einer Überlebensfähigkeit von einer Organisation. Das mag manchen sehr, sehr eng sein und sehr uninspirational, aber am Ende des Tages geht's um die Überlebensfähigkeit der Organisation. Und jetzt kann man sagen, ja, Führung ist durchaus auch etwas, das formal designierte Führungskräfte und Leader tun, also Menschen, die qua Rolle formell Führung ausüben, aber es ist bei weitem mehr als dieser individuelle Akt oder diese individuellen Akte. Und was mir wichtig ist, auch zu sagen, Führung findet auch hochskaliert, beispielsweise in Prozessen, in Systemen, in Strukturen, Regeln und Prinzipien da. Und man findet, wenn man sich so mal explorativ in Organisationen reinbewegt, durchaus Artefakte von Führung in all diesen Dimensionen. Und das ist total hilfreich, ja, weil wir dann nicht jeden Tag jede Entscheidung von neu aufmachen müssen und treffen müssen und das noch von einer einzelnen Person, die in der Komplexität der heutigen Welt gar nicht mehr immer die beste und schnellste Entscheidung treffen. Ja, also Führung als sehr, sehr, sage ich mal, Systemleistung, die durchaus auch in den Prozessen und den Strukturen einer Organisation verankert ist.
Also was ich am Anfang quasi also wir sind jetzt hier nicht ein Videopodcast, ja, deshalb können das die ZuhörerInnen dann auch später nicht sehen, aber wo ich das mit dem Nicken auch gutiert habe, das war ja auch das, was du erwähnt hast, dass es sich bei Führung definitiv auch um einen Teamsport handelt. Warum habe ich genickt? Ja, weil es sozusagen auch meine Auffassung und mein Ansatz dann auch von Führung ist. Und ja, du hast ja zitiert aus diesem Handelsblatt-Artikel, habe ich auch gelesen, ja, und ich habe mich dann auch an der Stelle wirklich gefragt, ob das jetzt dann quasi wieder so ein Rückfall in irgendwelche alten Zeiten ist, ja, weil ich sehe es fast schon umgekehrt, dass gerade in diesen herausfordernden Zeiten, in denen wir jetzt leben, wo du quasi morgens aufstehst und alles hat sich gegebenenfalls wieder um 180 Grad gedreht, dass es da gerade auch das Team auf der einen Seite braucht, aber auch das, und da gehen wir ja gleich auch noch ein bisschen tiefer drauf ein, auf dieses ganze Thema System und Systemleistung. Und das Zweite, warum ich auch genickt habe, das war, das hast du ja eben bei dir selbst auch gesagt, dass dir das auch ein Anliegen ist, bei der Frage, was ist dir wirklich wichtig, so immer das eigene Potenzial auch so bestmöglichst zu nutzen. Und du hast eben gesagt, auch das Potenzial dann auszuschöpfen, gerade von denen, die geführt werden. Und das ist für mich auch essentiell, ja. Und da gibt es auch einen Zusammenhang zwischen der Begrifflichkeit Teamsport und Potenzialentfaltung oder Potenzialausnutzung. Und das ist für mich auch eine ganz wichtige Komponente von Führung. Interessant fände ich ja diese Unterscheidung, oder nicht Unterscheidung, sondern dass du sagst, auf der einen Seite gibt es quasi die Führung als Systemleistung und auf der anderen Seite die Führungskraft. Und bleiben wir gerade mal bei dem Thema Führungskraft, ja, weil, und das ist wahrscheinlich dann auch gleich nochmal ein Punkt in unserem Gespräch, weil sich ja Führung sehr viel auf diese Führungskraft so kapriziert und konzentriert und diese systemische Komponente, die du erwähnt hast, die wird oft gar nicht so richtig betrachtet oder die Relevanz. Ich habe ja den Eindruck, dass wir sehr viel in Führung und auch Führungskräfteentwicklung investieren und auch über Führung, Leadership sprechen. Und trotzdem sind viele mit der Führung und auch den Führungskräften nicht zufrieden. Und auf der einen Seite gibt es so ein regelrechtes Führungskräfte-Bashing und auf der anderen Seite, da sticht man ja schon sofort heraus, wenn man auch nur ansatzweise menschenorientiert führt. Wie erklärst du dir das beziehungsweise unseren ZuhörerInnen?
Ja, geht ein bisschen zurück zu dem Grundproblem, ja, dass wir, und vielleicht zwei Schritte zurück, ich bin ja ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde zu diesem ganzen Thema Leadership Development gekommen vor über 15 Jahren. Ich war klassischer Strategieberater und habe dann aber gemerkt, naja, wenn ich wirklich Veränderung, Bewegung, Transformation ins System reinbringe, dann hilft's nichts, wenn man nur sozusagen schaut, wie ich eine Organisation anders aufbaue, wie ich das Marketing und Vertrieb strukturiere, wie ich die Produktion auf Vordermann bekomme, sondern da gibt's eben etwas, das konnte ich damals noch gar nicht so richtig artikulieren und bin dann so in die Richtung Führungskräfteentwicklung, später Organisationsentwicklung gekommen, aber habe tatsächlich auch die ersten paar Jahre Leadership Development gemacht, also Training, ja, also Training für Führungskräfte unterschiedlicher Ebenen. Und ich sage nicht, dass das grundsätzlich Schwachsinn ist, ja, nur diese singuläre Fokussierung auf dieses Thema Führungskräfteentwicklung, wenn ich Führung verbessern will in der Organisation, ist zum Scheitern verurteilt, weil das grundsätzlich als notwendige Komponente betrachtet werden kann, aber nicht als hinreichende. Und darin liegt eben das Problem. Ja, das Problem ist, dass wir Führung einfach sehr bezogen auf Individuen betrachtet definieren und auf Individuen reduzieren, auf den Akt von Individuen. Und dieses Bashing, ja, was man ja auch in Social Media sehr, sehr viel sieht und liest, muss sich immer die Frage stellen, welche Funktion hat denn dieses Bashing? Nun, die Funktion, dass man sich nicht mit der Komplexität von Führung auseinandersetzen muss, sondern man sucht sich einen Blitzableiter, einen Sündenbock, da muss man irgendwie nichts ändern. Ja? Dann ist es so wie, die Bundesliga-Mannschaft performt nicht. Was machen wir? Wir werfen den Trainer raus. Ja? Auch wenn man weiß, dass das manchmal helfen kann, aber sicherlich, wenn man die Art und Weise des Spiels und die Player im Team nicht miteinander in ein besseres Zusammenspiel bringt, hilft das relativ wenig. Und du hast gefragt, was sind denn so die Gründe? Eines der Themen ist, dass wir einfach Führung als individuelle Sportart sehen, ja, als eine Einzelleistung. Was machen wir? Wir versuchen, die diese Einzelleistung an den Tag bringen, besser auszubilden. Ja, das ist sozusagen die Grundidee. und stecken da ganz viel Geld rein. Ich glaube, letztes Jahr waren es hohe dreistellige Milliardenbeträge weltweit, ja, die man in Führungskräfteentwicklung reinsteckt. Die meisten Firmen, die in Führung investieren, investieren in Führungskräfteentwicklung. Und da stecken einfach ganz viele Fehlannahmen dahinter. Und es steckt ein völlig unzeitgemäßes und unrealistisches Erwartungsgerüst oder eine Erwartungshaltung dahinter, dass die formell designierten Führungskräfte den Wagen schon nach vorne ziehen. Und wenn man jetzt diese ganzen Fehlannahmen, ja, nämlich dass die Einzelperson das macht, dann investieren wir viel in die Entwicklung der Einzelperson. Wenn man diese Fehlannahmen zum Ende durchdenkt, da kommt man zu einem Punkt, dass man sagt, ja, was ist denn eigentlich los? Wir haben doch total viel Geld investiert. Ja, wir haben doch versucht, die besten Leute von außen zu rekrutieren. Wir haben sie in Führungsprogramme gesteckt. Wir haben sie nach Harvard geschickt. Wir haben sehr, sehr viel Geld dafür ausgegeben. Und das Grundproblem ist aber, dass wir nicht in Leadership Development, also im Englischen ist es ja ein bisschen, sage ich mal, ganzheitlicher im Wort vorhanden, nämlich nicht Leader Development, sondern Leadership Development. Und dass wir aber nicht in Leadership Development holistisch investieren, sondern weiterhin eben auf der Qualifizierung von Individuen stehen bleiben. Und wenn wir nicht mehr von der Individualqualifizierung zur Systemqualifizierung, und ich weiß, das ist ein großes Wort, aber wenn wir nicht mehr dahin kommen, dann werden wir immer wieder enttäuscht werden, ja, weil wir einfach eine ganz, ganz unrealistische Erwartungshaltung an das Thema Führung in Organisationen.
Ja, und das ist auch, also ich glaube, auch für jemand, der dann wirklich sich, also der vielleicht auch jetzt ein Führungsverständnis hat, wo er sagt, da steht halt die Führungskraft auch im Mittelpunkt. Ich denke mal, basierend auf dem, was du jetzt eben gesagt hast, kann der das auch sehr gut nachvollziehen. Und ich bin auch der Überzeugung, dass jetzt gerade bei der komplexen Gemengelage, ja, und da will ich jetzt gar nicht irgendwie kosmopolitisch oder weltpolitisch anfangen, sondern auch eine komplexere Gemengelage auch in den Unternehmen und in der Führung, da ist es auch gar nicht möglich, ja, dass das Thema Führung auch von einem Individuum, nämlich der Führungskraft sozusagen bestimmt wird, sondern das ist dann wirklich auch, wie du eben gesagt hast, Teamsport, was natürlich auch bedeutet, dass man dann auch als Bestandteil dieses Teams und des Systems sicherlich mit auch Verantwortung dafür übernehmen muss, dass gute Führung gelingt, oder?
Absolut, genau. Und du sagst ja richtig, es geht ja dann, darum arbeite ich zum Beispiel, wenn es um das Thema Führung geht, also ganz oft zum Beispiel, konkretes Beispiel, vor 2 Wochen kam ein Top-Executive von einer DAX-Unternehmung zu mir und hat gesagt, ja, also bei uns funktioniert Führung nicht, ja, in unserem Team. Ja, die Leute führen zu wenig. Also meine Führungskräfte, das war ein Manager von Managern, die halten sich nicht an die Spielregeln, die performen nicht. Hat das relativ sozusagen einfach beschrieben, ja, was so sein Blick da drauf ist. Und da haben wir uns erstmal 2, 3 Stunden hingesetzt und haben sind mal eine Ebene tiefer gegangen. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe da nicht mit den einzelnen Führungskräften gearbeitet, ja, auch, es gab dann auch einzelne Coaching-Interventionen, aber ich habe vor allem mit den Führungskräften und ihren Teams gearbeitet, ja, oder bin noch dabei, weil wir Führung nicht projiziert haben auf diese Einzelperson, sondern wir haben geguckt, was ist denn beim Thema Führung kaputt oder dysfunktional in dieser Suborganisation. Ja, und dann kommen wir Schritt für Schritt nach vorne, weil wir eben das System, in dem Fall das kleinere Team, so qualifizieren, dass Führung durchaus auch verteilt, aufgeteilt werden kann. Ja, es gibt ja ganz unterschiedliche Rollen einer Führungskraft, dass man auch sagt, naja, das muss vielleicht nicht einer alles alleine machen, sondern es gibt Dinge, die können wir ganz gut ins Team verteilen, die können wir dahin verteilen, wo man näher am Kunden dran ist, wo man näher an der Innovation dran ist, und muss nicht immer alles von oben gemacht werden. Und dann kommt eine gewisse Bewegung ins System rein. Und diese Bewegung ist spannend, wenn man dann betrachten kann, was funktioniert. Man kann Experimente machen. Ja, man kann Führung auch mal temporär an gewisse Leute verteilen und gucken, wie es funktioniert. Aber dann merke ich einfach, dass ich Führung wirklich in die Breite auch verteile und es dann wirklich als Teamsport auch definiere und aufbaue und nicht wieder in die Richtung, naja, die eine Person führt halt schlecht, die müssen wir austauschen oder da müssen wir mal ein kleines Mindset-Update drüber laufen lassen, dann wird das schon gut. Ja, und das ist, ich verstehe teilweise natürlich dieser Wunsch, diese Sehnsucht nach Einfachheit, nur sie hilft uns nicht. Sie hat uns wahrscheinlich noch nie richtig geholfen und schon gar nicht, wenn man in einer Welt sich bewegt, die halt immer stärker von Komplexität, von Ambiguität geprägt ist und nicht von, sage ich mal, linearen Entscheidungsstrukturen wie noch zu tayloristischen Zeiten, wo oben die Menschen Entscheidungen treffen und unten die Menschen arbeiten. Da sind wir länger schon raus aus dieser Zeit und in der neuen Ära funktioniert das einfach nicht mehr. Ja? Und dann muss man sich, und das ist schon ein Thema, einfach auch mehr mit der Komplexität von Führung auseinandersetzen. Das ist nicht immer einfach. Ja? Da gibt es auch kein Patentrezept, da gibt es kein Blueprint, ja, keine Best Practices, sondern das muss man sich teilweise sehr hart erarbeiten. Es gibt durchaus Prinzipien, ja, man fängt nicht mal bei Null an. Es gibt durchaus auch Dinge, die man, Methoden und Ansätze, die man sich zu eigen machen kann, um das Thema Führung stärker zu verteilen, es sinnvoller und wirksamer zu gestalten. Aber jedes Team hat seine Eigenheiten und da muss man halt reingehen, ja, und auch ein bisschen Zeit investieren, um zu gucken, wie möchte man es aufstellen, was ist eigentlich das Ziel des Teams, ja, und wer kann welche Rolle, welche Aufgabe, welche Entscheidungsbefugnis auch übernehmen, um es halt auf ein bisschen breitere Schultern zu stellen.
Und das, was du sagst, das schließt ja trotzdem andere Sachen meiner Meinung nach nicht aus, weil du wirst jetzt, also bleiben wir nochmal auch bei dem Thema, ich glaube, du hast eben, keine Ahnung, Fußballmannschaft oder sowas angesprochen oder eine Mannschaft mit einem Coach. Natürlich ist das Ganze als System zu sehen, ja, da steckt ja auch noch ganz viel mehr dahinter. Also richtig erfolgreiche Mannschaften und richtig erfolgreiche Coaches, die bringen ja dann auch, wenn sich der Erfolg eingestellt hat, auch noch mehr dann sozusagen ins Spiel als nur sich selbst. Sie treten dann manchmal sogar bewusst in den Hintergrund und stellen das Team in den Vordergrund. Aber das Team ist dann nicht nur die Mannschaft, die dann sportlich Erfolg hat, wie eine Fußballmannschaft, sondern auch noch all die vielen, die dahinter auch so die Fäden ziehen. Und das macht das System letztendlich aus. Aber es gibt natürlich auch immer mal wieder sozusagen die schwarzen Führungskraft-Schafe, ja, wo definitiv man sagen kann, naja gut, die machen vielleicht ihren Job auch nicht richtig, ja, da stellt sich kein Fit ein zum Team, da stimmt die Chemie nicht und da werden offensichtlich auch Fehler gemacht, die gibt es natürlich auch, ja, und da ist es natürlich dann auch richtig, also natürlich kein Führungskraft-Bashing, ja, sozusagen, aber dass man sagt, okay, da muss man dann vielleicht auch an das Individuum Führungskraft mal ran, oder?
Ja, genau, da kommen wir also zu dem Thema Rolle, ja, also du sprichst von schwarzen Schafen und ich weiß gar nicht, ob ich das als Wort nutzen würde, aber es gibt definitiv, da habe ich viele davon gesehen, Menschen in Führungsrollen, die da eigentlich nicht hingehören. Ja? Und nicht, weil sie nicht sehr intelligent sind, nicht, weil sie nicht eine hohe Expertise haben, aber gerade in großen Unternehmen ist ja ganz oft das Thema, wenn ich in der Karriereleiter nach oben kommen möchte, dann gibt es nur eine Möglichkeit, ich strebe eine Führungsrolle an und damit auch eine People-Leadership-Rolle, also sprich, ich bringe die soziale Dimension mit rein und führe Menschen. So, und jetzt gibt es Menschen und dann sozusagen designierte Führungskräfte, die haben ein hohes Interesse, Innovation nach vorne zu bringen. Die sind fachlich total super ausgebildet. Ja, für die ist das ein notwendiges Übel, dann auch noch mit Menschen Feedbackgespräche zu führen, ja, sich die Probleme der Leute anzuhören, mit Emotionen umzugehen und so weiter. Und da haben wir auch wieder ein Problem, das mehr sozusagen im System liegt versus in der Einzelperson, die dann die Rolle nicht gut ausübt, weil wir halt sagen, ja, wenn du mehr Geld verdienen willst und nach oben kommen willst, dann musst du halt Menschen führen und Teams führen und Organisationen führen. Man könnte auch sagen, und das haben sicherlich jetzt auch mittlerweile schon viele Unternehmen angestoßen, dass es zum Beispiel auch Expertenkarrieren gibt. Ja, oder dass die Führung in die Menschenführung und die sachliche Führung, also die Sozialdimension und die Sachdimension beispielsweise trennen. Und das halte ich für einen extrem wirkungsvollen Ansatz. Warum?
Absolut.
Das ist ein Triple Win. Ja, ein Triple Win insofern, der Experte, die Expertin kann weiterhin 100% ihrer Zeit und ihrer Energie darauf aufwenden, Dinge besser zu machen, neue Innovationen voranzutreiben, knifflige Probleme zu lösen. Es ist ein Win für das Team, das vorher von Menschen geführt wird, die gerne nur sich um die Sachdimension kümmern, weil die sagen, jetzt ist jemand da, der hat auch Interesse an der Sozialdimension. Und es ist für eine Gesamtorganisation gut, weil ich sozusagen die Ressourcen, die ich vorhanden habe, ja, damit meine ich nicht die Menschen, sondern die intellektuellen, die kapazitativen Ressourcen, so verwende, dass diejenigen, das machen, was dem Unternehmen am wirksamsten zu Ergebnissen führt. Und daher finde ich das extrem wichtig, und Unternehmen, die das tun und gut tun, haben da sicher eine Nasenlänge nach vorne. Und dann kommt es auch nicht mehr so stark zum Führungskräfte-Bashing. Ja? Das heißt nicht, dass dann alle, die Sozialdimension positiv abdecken, das dann hundertprozentig gut machen. Da ist jeder auch am Lernen dran. Ja? Aber dann gibt es schon mal sozusagen diesen systemimmanenten Fehler nicht mehr, ja? Dass da eigentlich Menschen dran sind, die eigentlich gar keine Lust dazu haben, auch nicht ausgebildet sind und vielleicht auch sich mit diesen ganzen emotionalen, spannungsbasierten Umfeldern gar nicht auseinandersetzen wollen. Ja? So, und
absolut.
Das ist sicherlich einer der positiven Auswege aus so einem Dilemma oder aus so einer, ja, teilweise Miserie, wie es manche Unternehmen dann auch beschreiben.
Finde ich gut, dass du jetzt nochmal auf diesen Rollenbegriff dann eingegangen bist und was dann auch perspektivisch auch Rollen sein können, ja. Und unterstützt es auf jeden Fall, ja, weil ich auch manchmal sehe, gerade so im mittleren Management auch, wie sehr auch Führungskräfte auch darunter leiden. Ja, sie sind dann teilweise in dieser Sandwich-Situation, ja, teilweise auch nicht, ich sag mal, Fisch, nicht Fleisch, ja, haben auf der einen Seite noch diesen Anspruch zu erfüllen, fachlich präsent zu sein und fachlich sehr gut zu führen und dann auf der anderen Seite auch richtiges Leadership zu praktizieren. Und da merkst du manchmal richtig, wie die Menschen so daran zerbrechen, und damit ist auch niemandem gedient. Ja, und umgekehrt, wenn es dann in so eine Richtung geht, du eben gerade erwähnt hast, können ja alle Beteiligten nur gewinnen, ja.
Absolut, ja. Ich finde mal einen Aspekt zu deinem Punkt, weil ich den sehr, sehr wichtig finde. Ich habe es vorhin kurz angesprochen, wir haben einfach eine völlig überfrachtete Erwartungshaltung an diese Einzelperson. Wenn sie die Sach, die Zeit, die Sozialdimension alle in sich vereinen müssen, ja, dann, ich habe kürzlich so ein Chart gesehen, wo ich in einer Unternehmung gearbeitet habe. Ich sagte, ja, wie definiert denn ihr Führung? Ich sagte, ja, das ist ganz einfach. Wir haben Führungsrollen. Ja, und das muss eine Führungskraft alles können. Das waren 14 unterschiedliche Rollen, ja, von Motivator über Problemlöser, Innovator. Dann habe ich gesagt, ja, also wenn das alles ist, dann verstehe ich wirklich euer Problem auch nicht, was ihr habt, ja, dass die Leute überfrachtet sind, dass die Geführten sozusagen sich beschweren, dass keine Zeit für sie da ist. Und da haben wir schon das Problem auf dem Tisch gehabt. Ja, aber es ist völlig unrealistisch, dass eine Person das macht. Wenn wir von dieser Konzentration dann mal weggehen, von alle Rollen auf eine Person, sondern hey, wie können wir vielleicht diese Rollen auch schön und sauber im Team verteilen, dann kommt eine Bewegung ins System rein und dann kriegen wir, glaube ich, auch einen realistischeren Anspruch, eine realistische Erwartungshaltung an Menschen ran, und dann sind wir auch nicht ständig enttäuscht. Ja? Sind wir nicht mal alle enttäuscht, dass das nicht so funktioniert.
Jetzt hast du auf sehr viele positive Beispiele gebracht, aber trotzdem, ich meine, aktuell, da kann man ja daraus ableiten, dass wir jetzt sehr, sehr viel machen, aber trotzdem noch in Richtung mehr Individualqualifikation anstatt Richtung Systemqualifikation. Aber scheinbar tun wir nicht die richtigen Dinge, oder?
Ja, ich habe es ja vorher ein Stück weit erwähnt, ja, also ich kann jetzt gar keine Zahl geben, aber wenn ich jetzt mal so in meine Kundenbasis und das, was ich so an Unternehmen von innen und von außen kenne, würde ich sagen, Führungskräfte oder Leadership Development, ich sage es jetzt bewusst mal so holistisch, Führungsentwicklung, Führungsgestaltung findet zu 70-80%, also der Zeit der Menschen, die das kuratieren, die das machen, die das entwickeln, und auch des Geldes, das da investiert wird, in Individualmaßnahmen, ja, in Einzelcoaching, in Leadership-Programme, da werden dann die Leute zu Top-Universitäten geschickt oder man kauft sich Programme ein, die ein Heidengeld kosten. Und ich, wie gesagt, ich bin großer Fan von Coaching, ja, ich bin selber Coach und Sparringspartner, und das hat eine ganz, ganz wichtige Komponente. Aber es deckt halt die Komponente der individuellen Qualifizierung ab. Und das ist kein Marketing-Gag, sondern habe ich im Laufe der Zeit für mich auch meine eigene Rolle umdefiniert und habe gesagt, ich bin kein Führungskräfteentwickler, weil so habe ich mich früher genannt, sondern ich bin Führungsgestalter, ja, weil da eben auch die systemische Dimension mit reinkommt, ja, und weil ich mir dann Führung ganzheitlich angucke. So, und jetzt muss man gucken, wie es im Unternehmen läuft. Man hat vor allem auch im Personalbereich Menschen, die halt aus der Personalentwicklung, der Individualqualifizierung kommen. Die tun sich sehr schwer, weil das ist eine andere Disziplin. Ja, das ist so, wenn ich sagen würde, ja, ich spiele Fußball und halt auch Tennis, ja, gleichzeitig. Bei Fußball sind wir bei dem Mannschaftsthema, da muss ich ganz anders auf die Sportart gucken und Tennis gucke ich auf das Individuum, das hinterm Netz steht. Und es gibt mittlerweile natürlich und glücklicherweise sehr viel Personalentwickler, die mehr Richtung Organisationsentwicklung auch gehen. Und da ist schon was in Bewegung. Ja. Aber man muss es einfach sehr, sehr konkret beim Namen nennen. Das bringt eine höhere Komplexität mit sich. Ja, weil wenn ich auf der individuellen, auf der psychodynamischen Ebene bleibe, dann kann ich recht schnell an Skills, an Mindset, wobei da glaube ich nicht so dran, ja, aber an der individuellen Ebene arbeiten. Wenn ich dann Richtung Team oder sogar Richtung Organisation gehe, dann habe ich teamdynamische, systemdynamische Prozesse und Perspektiven, die ich beleuchten muss. Und das geht nicht so schnell, das ist etwas komplexer, ja, und jetzt muss man auch die Menschen, die da in diesen Rollen sind, auch ein Stück weit schützen und nicht mit dem Fingerzeig sagen, ja, die machen keinen guten Job. Ich kenne die Seite ja ganz gut. Oft ist das gar nicht gewollt. Ja. Wir haben oft, vor allem in großen Konzernen, die Tendenz zu sagen, wir müssen uns massiv verändern, aber lass bitte jeden Stein auf dem anderen. Ja, so dieses wasch mich, ja, aber genau. Mach mich nicht nass.
Genau.
Und wenn dann der Vorstand sagt, ja, wir müssen unsere Kultur ändern und das machen wir am besten in einem 3-Monats-Programm und da schweißen wir alle Führungskräfte durch, die gehen durch ein 3-Stunden-Mindset-Update-Programm. Wenn man sowas schon hört, dann sage ich, herzlichen Glückwunsch, wir können auch in den Keller gehen und euer Geld verbrennen, dann habt ihr das wenigstens eine Zeit lang warm. Ja? Weil da wird wenig passieren. Ja? Weil Individuum im System, ich kann das Individuum noch so stark befähigen und qualifizieren, wenn das Individuum zurück ins System kommt, wird das System gewinnen. Ja? Und potenziell veränderte Verhaltensweisen einer Führungskraft, ja, werden ziemlich schnell wieder abgerieben und man sagt, man macht das, was halt einfacher ist in diesem System. Ja? Und daher ist das nicht sehr wirkungsvoll und ist schade, dass man einfach da heute immer noch so wenig Perspektive auf das Team, auf die Gesamtorganisation deckt und immer noch sehr, sehr stark aufs Individuum. Und gleichzeitig besteht eine inhärente Logik, das so zu tun, wie man es tut.
Du hast ja jetzt schon so ein bisschen die Spur gelegt, und zwar zu deiner These, Daniel, dass wir uns in einer selbstverschuldeten Führungslosigkeit befinden. Woran liegt das und was sind denn die Gründe dafür?
Ja, es ist natürlich ein bisschen eine provokante Aussage, bewusst so gewählt, weil wir sind ja nicht führungslos im Sinne von, es wird nicht geführt. Ja? Also man führt immer irgendwie und wenn man jetzt sozusagen, wenn ich jetzt konsistent meiner Logik folge, dann ist natürlich auch Führung in Strukturen und Systemen, Prozessen angelegt, wo eine gewisse Führung stattfindet in der Organisation. Die Frage, das ist für mich die wichtigste, ist diese Art der Führung noch wirksam in der Zeit wie der heutigen und potenziell in der Zeit wie der morgen, die einfach strukturell auch anders geprägt ist? Wir haben es vorhin drüber gesprochen, Komplexität, Ambiguität. Es ist nicht mehr klar, dass wenn ich A mache, dass B rauskommt. Und selbst wenn ich es einmal mache und B rauskommt, ist nicht sicher, dass das replizierbar ist und beim nächsten Mal wieder B rauskommt. Und es diese einfachen Wahrheiten auch nicht mehr gibt. Ja? Deswegen, ich glaube, wir müssen ein paar unterschiedliche Dinge tun. Wiederhole mich jetzt natürlich ein Stück weit, aber ein Thema ist wirklich weg von der Individualqualifikation hin oder weg von singulärer Individualqualifikation hin zu mehr Systemqualifikation. Ja, dann können wir Führung wirksamer gestalten für die Zukunft und bewegen uns aus einer Führungslosigkeit heraus, die einfach nicht mehr wirksam ist. Und wir müssen auch anerkennen, und das ist ein zweiter wichtiger Punkt, dass es dieses gut, schlecht, dieses richtig, falsch, dass es dieses A, B einfach immer weniger gibt, ja, und wir immer noch in Organisationen sehr stark gefangen sind, uns dieser Logik zu bedienen und damit versuchen, unsere Probleme zu lösen. Und das fußt auf einer Weltsicht und auf einer Organisationssicht, die davon ausgeht, dass die Welt kompliziert und nicht komplex ist, die davon ausgeht, dass eine Welt einfach ist und nicht komplex ist. Und unsere Probleme sind aber immer weniger einfach, sind immer weniger kompliziert, sind immer weniger komplex. Das bedeutet, ja, dass ich natürlich heute an diese Probleme auch ganz anders rangehen muss und eher über einen explorativen Ansatz versuche, Probleme zu lösen, ja, Dinge versuche zu experimentieren, zu gucken, was passiert, um dann vielleicht Anpassungen vorzunehmen und nicht mehr zu sagen, ich setze mich jetzt 3 Monate in den Raum rein, mache ein schönes Strategiepapier, lass weißen Rauch aufsteigen und danach ist alles gut. Das heißt, auch da sich klar darüber zu sein, das ist ein Prozess. Ja? Also das ist nicht mehr so einfach zu lösen. Das ist, glaube ich, so ein zweiter Aspekt, wo ich sage, wenn wir uns dessen mehr bewusst sind, dass Führung auch immer ein Prozess ist, in dem man über Irrtum einen richtigen Weg findet, ja, und Irrtum und Fehler Teil des Prozesses sind, glaube ich, dann tun wir schon ein ganz Gutes, um aus dieser Führungslosigkeit rauszukommen. Und ein dritter Aspekt, du hast es eingangs gesagt, wir haben schon auch oft, ja, und das hat so die letzten Jahre stärker zugenommen, diese Purpose-Überfrachtung, diese Frage nach, wie kann ich Leadership so human wie möglich machen, wie kann ich den Menschen im Mittelpunkt sehen, alles Aussagen, die ich nicht negiere, ja, und ich bin ein großer Freund davon, dass Führung auch auf die Sozialdimension schaut, ja. Nur das Problem ist, da sind wir wieder mitten in unserer Komplexitäts-Ära gelandet, wenn ich sage, ich möchte Führung den Menschen zentriert gestalten oder ich möchte den Menschen im Mittelpunkt sehen, dann haben wir ein großes Problem. Welchen Mensch denn? Ist es der Joachim? Ist es der Daniel? Ja. Ist es die Anna? Ist es der Dirk? Also, wer ist denn dieser Mensch? Ja, und warum stelle ich diese Frage? Weil wir als Menschen ja nicht homogene Konstrukte sind, in dem jeder und jede das Gleiche möchte. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich möchte Führung so human wie möglich machen, dann hat das bei vielen, ja, dann klingt so, ja, wir brauchen, sag ich mal, einen Tischkicker, wir brauchen eine Siebträgermaschine, ja, wir müssen schauen, dass man den Leuten so viel Flexibilität zulässt. Und das kann alles gut sein. Ja. Ich sage nicht, dass das an sich schlecht ist. Nur die Frage ist, ja, eine Organisation hat immer noch das Ziel der Überlebensfähigkeit. Ja. Eine Organisation hat unterschiedliche Interessen zu bedienen. Und wenn man zum Beispiel sagt, Mensch im Mittelpunkt, dann ist für mich Mensch auch Kunde. Ja. Dann ist für mich Mensch auch Stakeholder. Dann ist für mich Mensch auch Gesellschaft. Nicht nur der Mensch, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin. Und da merkst du schon, kommen wir inhärent in Konflikte, ja, weil das, was ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin möchte, steht oft im diametralen Gegensatz zu dem, was ein Kunde möchte. Ja, weil ein Mitarbeiter kann sagen, am Freitag um 4 möchte ich gern zum Fußball mit meinen Kindern. Der Kunde möchte aber, dass am Montagmorgen um 7 in seiner Inbox die fertige Lösung liegt. Ja, und ein Mitarbeiter möchte potenziell sein Gehalt optimieren. Ein Kunde möchte die Produkte so günstig wie möglich. Und da siehst du schon, das ist ein ständiges Abwägen, ein ständiges Ausbalancieren unterschiedlicher Interessen. Und wenn wir jetzt diesen singulären Ansatz verfolgen, zu sagen, es geht um den Mensch im Unternehmen im Mittelpunkt, dann kann ich sagen, ist das wichtig und kann das funktional sein? Ja, weil sich in der Regel natürlich Menschen, die sich im Unternehmen grundsätzlich wohlfühlen, grundsätzlich gefordert, aber auch gefördert fühlen, dass die eine höhere Leistung erbringen, ja. Und wenn das Rahmenparameter sind, die dabei helfen, dass der Mensch eine gute Leistung, zu einer guten Leistung kommt und damit auch ein gewisses Engagement-Level hat und eine gewisse Zufriedenheit hat, dann muss das nicht im Widerspruch stehen. Aber manchmal tut es das eben. Ja? Und dem müssen wir ganz klar Rechnung tragen, dass wir nicht auf Teufel komm raus, alles auf sozusagen, wir müssen den Mitarbeitenden ein weiches Zuhause hier schaffen, in dem alles möglich ist. Ja. Das funktioniert einfach nicht, weil eine Organisation multiple Stakeholder hat und die alle bestmöglich irgendwie erfüllt oder bedienen muss und man eigentlich ständig auf der Suche ist nach so einem globalen Optimum. Ja, und das globale Optimum, wie du weißt, Joachim, ist manchmal für das Individuum ein lokales Minimum. Ja, das bedeutet, meine Anforderungen können nicht erfüllt werden, um die Anforderungen der Gesamtorganisation vielleicht zu erfüllen, des Gesamtteams oder des Kunden oder der anderen Stakeholder im Umfeld.
Ja, beim Thema Tischkicker und Siebträgermaschine, das ist mir jetzt gerade auch so eingefallen oder aufgefallen, da sind wir auf jeden Fall, glaube ich, partiell auch schon, Gott sei Dank, einen Schritt weiter. Ja, also das war am Anfang, da sind ja viele Sachen dann auch vermischt worden und ich glaube auch die Vertreter von New Work, ja, die dann auch die Intention von New Work dann auch richtig verstehen und leben, denen haben sich schon immer die Nackenhaare gesträubt, ja, wenn man das reduziert hat auf solcherlei Dinge. Und da bin ich sehr froh, vielleicht auch nochmal auf diese soziale Komponente dann auch zu sprechen zu kommen, die du erwähnt hast. Und global versus lokal und individuell. Also ich glaube, dieses den Menschen in den Mittelpunkt stellen kann auf jeden Fall nicht bedeuten, dieses so ein One-Size-Fits-All-Approach da irgendwie drüber zu legen, weil dann es ist nämlich genau so, wie du sagst, ja, es gibt die Joachims, die Daniels, die Dirks, die Mariannes, die Evas, ja, und wenn man das aber sozusagen auch so ein bisschen verinnerlicht und darauf seine Führung auch so ein bisschen auslegt, also sehr individuell, dann macht es auf jeden Fall Sinn, ja, also die Erfahrung mache ich, ja, und ich versuche dem auch immer Rechnung zu tragen, kann natürlich bedeuten, dass es auch mit einem Aufwand verbunden ist, je nachdem, wie die Führungsspanne dann auch ist und wie sehr du das als Führungskraft dann auch leben willst, wirklich auf alle individuellsten Bedürfnisse sozusagen einzugehen, und kann aber auch bedeuten, das, was du auch erwähnt hast, dass du automatisch dann mit diesen ganzen unterschiedlichen Interessen dann dealen musst, ja, und dann teilweise auch gegensätzliche Interessen natürlich hast, in Interessenkonflikte auch reinläufst. Also ist manchmal halt nicht so ganz einfach, ne?
Absolut, ja. Und dieses allen Recht, allen alles Recht machen zu wollen, das habe ich am Anfang meiner Führungslaufbahn auch immer versucht. Am Ende macht es niemand recht, ja. Und das ist ja das genau. Problem. Und eine Führungskraft ist mir schon jetzt wichtig, wenn man wirklich jetzt mal die People Leadership Komponente anguckt, ja, also die Sozialdimension, muss ich schon sagen, ist es total wichtig, Führung und mein Führungsstil und das, was ich von den Leuten erwarte, wie viel Zeit ich ihnen widme, wie viel Rahmen ich ihnen gebe, das ist sehr individuell. Es gibt Menschen, ich hatte immer Menschen im Team, die brauchten einen sehr, sehr klaren Rahmen. In diesem Rahmen, wenn ich den vorgegeben habe, da haben die Höchstleistung gebracht, ja, waren die super effizient, ja, aber die hatten keine Lust, sich über die größeren strategischen Leitfragen Gedanken zu machen. Und anderen hätte ich denen sozusagen diesen Rahmen vorgegeben, die hätten sich gefühlt, als hätte ich denen ein Korsett übergeworfen. Ja. Und daher ist es schon sehr wichtig, diese individuelle Komponente so gut wie möglich abzubilden, weil dann ja eine gewisse Wirksamkeit aus dem Team herauskommt. Und manchmal, und das finde ich einfach, habe ich als Führungskraft tatsächlich schmerzhaft lernen müssen, manchmal heißt das Teamwohl in den Vordergrund zu stellen, dass man sozusagen Einzelinteresse von einer Person damit negieren muss. Ja? Hm. Und eine Führungskraft muss immer Lust auf Konflikte auch haben. Ja? Also braucht immer diese Fähigkeit, in diesen Konflikten navigieren zu können, weil ansonsten kannst du meines Erachtens und meiner Erfahrung nach keine gute Führungskraft sein. Wenn du sagst, ich möchte alle Konflikte vermeiden, ich will nur über Harmonie steuern, ja, dann wirst du nie ein Hochleistungsteams aufbauen können. Ja? Das funktioniert nicht. Ja?
Du hast jetzt schon so zwei, drei Sachen auch erwähnt, nämlich, also wenn wir jetzt also wirklich Führung quasi also neu denken und gestalten müssen, da gibt's ja Auswege aus dieser von dir erwähnten, wo du sagst, war auch ein bisschen provokant, selbstverschulden, Führungslosigkeit. Und du hast dann eben beispielsweise gesagt, es geht dann mehr in Richtung Systemqualifikation, auch diesen explorativen Ansatz, also das auch als Prozess dann zu sehen. Und wir sind auch ganz am Ende noch auf diese Sozialdimension da so ein bisschen eingegangen. Aber auch basierend auf deiner eigenen Erfahrung, ja, und du arbeitest ja auch viel mit Unternehmen, kannst du mir und unseren HörerInnen vielleicht mal, weiß ich, an einem konkreten Beispiel oder einfach so ein bisschen konkreter was an die Hand geben, wie denn so ein Ausweg aussehen kann?
Ja, gern. Ich nehme ein konkretes Beispiel, was ich ja letztes Jahr, weil es ein größeres und auch längeres Projekt war, darum ist es, glaube ich, oder hoffentlich ganz, ganz hilfreich. Es ist eine Organisation, eine digitale Tochter von einem größeren Automobilkonzern gewesen. Und das waren weltweit 500 Leute und wir haben erstmal mit so einer Subeinheit gearbeitet. Wenn ich sage wir, ich arbeite auch im Netzwerk einfach immer mit Organisationsentwicklern zusammen über meine Organisation, weil auch da, wieder zu dem, was ich vorhin gesagt habe, ist es super wichtig, so einem Thema der Organisation, der Systementwicklung eine gewisse Zeit einzuräumen und auch sozusagen einen gewissen Zeitraum, weil das machst du halt nicht über Nacht. Ja? Und deswegen in der Regel sind das dann Projekte, wo dann auch ein größeres Team dran arbeitet, wo man kontinuierlich mit der Organisation unterwegs ist. So, zurück zu dem Fall, die haben ganz unterschiedliche Probleme gehabt. Ja? Die haben 200 Leute rekrutiert, die sie nicht richtig integrieren konnten, wo sie gesagt haben, ja, die laufen nicht in die richtige Richtung. Die haben noch sehr verkrustetes Führungssystem gehabt, weil sie unterschiedliche Hierarchieebenen hatten, auch teilweise ganz verquert in der Organisation. Die haben wir gemerkt, sind total langsam, weil sie irgendwie keine Entscheidung hinbekommen, weil es immer wieder Blocking-Punkte gab, die Marge ist runtergegangen und so weiter und so fort. Also tatsächlich vieles im Augen gelegen und haben für sich aber herausgefunden, ja, wir müssen unser Organisationsdesign ändern. Ja, also unsere Strukturen, unser Org-Chart, die Art und Weise, wie wir unsere Aufbauorganisation strukturieren, das müssen wir ändern. Das schien so ein bisschen als Allheilmittel. Wenn wir das geändert haben, dann läuft alles anders. Wenn solche Prozesse starten, also auch so Begleitungs-, Beratungsprozesse, dann nehme ich mir in der Regel am Anfang sehr, sehr viel Zeit, um erstmal auch das Problem mit dem Kunden, mit den Kundinnen zusammen zu verstehen. Ja, weil oft ist das Problem gar nicht das Problem. Ja? Oder oft ist das, was der Kunde und die Kundenorganisation denkt, dass sie, was das Problem ist, gar nicht das, was sie eigentlich braucht zum jetzigen Zeitpunkt. Und genauso war es auch hier. Ja, ich habe sehr früh eine These aufgestellt und habe gesagt, ja, wahrscheinlich werdet ihr euer Org-Design ändern und ändern müssen, aber das wird nicht der erste Schritt sein. Und was haben wir also gemacht? Wir haben uns auch da zunächst mal die Rollen einer designierten Führungskraft angeguckt. Wir haben uns angeguckt, wie die Organisation Entscheidungen trifft. Ja, wir haben uns angeguckt, wie überhaupt Macht und Verantwortung in der Organisation verteilt ist. Und wir haben dann uns ein Zielbild vorgenommen und gesagt, damit die Organisation funktionieren kann, muss Entscheidungen aus unterschiedlichen Ecken und Enden zusammenkommen. Wir müssen erstmal lernen, wie wir gemeinsam Entscheidungen treffen. Ja? Weil, das war eine hierarchische Organisation, es war relativ klar, die von unten machen einen Entscheidungsvorschlag, schicken es nach oben und der oben stimmt es irgendwie ab mit den anderen und dann wird vielleicht eine Entscheidung getroffen. Und dann haben die einfach gemerkt, es sind viel zu langsam. Wir müssen eigentlich dort die Entscheidungen treffen, wo der Kunde ist, wo es ein neues Projekt gibt. Wir müssen heute schnell reagieren können und sagen, wir brauchen 3 neue Experten auf dem Team. Ja, und nicht erst wieder über 3 Ebenen zu gehen und dann zu fragen, ob das möglich ist und abzuwägen. Und dann haben wir eben angefangen, mit der Organisation, an der Organisation zu arbeiten und zu überlegen, wie wir schneller, wie wir produktiver, wie wir effektiver, wie wir wirksamer zusammenarbeiten können, wie wir Entscheidungen treffen können, wo dann eigentlich auch die Befugnis liegt. Ja, und wo eigentlich welche Verantwortung im System wo und wie gelagert ist. Und das haben wir in vielen, vielen Workshops durchaus einfach auch mit allen Organisationseinheiten und über alle Levels hindurch exploriert. Und ich gehe da auch sehr ergebnisoffen rein, weil ich möchte da keinen, habe ich vorhin ja auch gesagt, gibt es kein Blueprint oder irgendein Muster, wo ich sage, das lege ich drüber und so wird eure Organisation. By the way, das wird oft erwartet von einem Berater, dass man sagt, ja, du weißt doch, wie es geht, das ist doch sicher nicht das erste Mal. Mhm. Da muss ich immer 2 Schritte zurückgehen und sagen, ja, aber es ist das erste Mal mit euch. Und wenn wir bei euch an einem Rädchen drehen, dann werden sich ganz viele andere Rädchen auch drehen. Und dann müssen wir gucken, was da passiert. Ja. Das heißt, wir sind in einen sehr iterativen Prozess eingestiegen. Wir haben ja Wochen und Monate diese Workshops gemacht. Wir haben ein Zielbild aufgestellt. Und das ist mir ganz wichtig zu erwähnen, wir haben angefangen, kleine Experimente, ja, das waren dann oft so Kulturexperimente, anzugehen und zu gucken, was passiert denn eigentlich, wenn wir das tun? Um dann zu adjusten, ja, um dann zu gucken, ja, das war gut, das behalten wir bei, hier müssen wir nochmal an dem einen oder anderen Thema drehen und haben dann angefangen, das ist so wichtig und auch, ich finde, so ein, für mich immer so ein inspirierender Moment, wenn ich merke, die Organisation geht in einen Lernprozess rein. Ja. Da haben die Leute Lust, sozusagen das Neue gemeinsam zu gestalten. Nicht jeder, nicht alle 100% der Beleg, aber viele Leute haben gemerkt, super, ja, das ist jetzt eine Möglichkeit, die Organisation mitzugestalten. Und ich drücke jetzt mal kurz auf Fast Forward. 9 oder 12 Monate später, ich kann es gar nicht mehr genau sagen, haben wir dann auch in der letzten Konsequenz des Org-Designs angeschaut. Weil natürlich, zum Thema vorher, Führung findet auch in Strukturen und Prozessen statt. Und wenn ich natürlich 5 Hierarchieebenen drin habe, dann findet Führung anders statt, wie wenn ich Führung verteile und sage, es gibt oben das Management, das definieren wir aber anders. Das Management hat die Rolle des Supporters, des Konfliktlösers, des Coaches und nicht mehr des letzten Entscheiders, des Budgetgebers, des Kundenansprechpartners Nummer 1, sondern wir verteilen das Ganze. Und ich glaube, ich kann sagen, das muss dem Ganzen natürlich auch ein bisschen Zeit geben, aber ich bin nach wie vor im Austausch mit der Organisation. Da hat sich vieles zum Positiven verändert. Gleichzeitig, das muss man sagen, das ist ein ständiger Prozess. Ja? Ein ständiger Prozess des Aushandels, ein ständiger Prozess des sich neu Erfindens, weil jetzt kommt eine neue Org-Einheit da mit dazu, was machen wir mit der? Ja? Also können wir die so behalten wie früher oder integrieren wir die in den neuen Modus mit rein? Und das ist total spannend zu sehen. Was ich aber, und ich habe es vorhin kurz erwähnt, mich motiviert, wenn ich Bewegung in so ein System reinkriege, weil Bewegung für mich immer eine Grundvoraussetzung für Veränderung ist. Mhm. Im Übrigen, und das mag für viele widersprüchlich klingen, Bewegung ist auch eine Grundvoraussetzung, um Stabilisierung hinzubekommen. Weil wenn sich die Dinge da außenrum drehen und ich gewisse Sachen stabilisieren und beibehalten möchte, muss ich etwas dafür tun. Ja? Weil wenn ich nichts dafür tun, werden die Dinge auch nicht stabil bleiben und wir können nicht das konservieren, was uns wichtig ist und was gut funktioniert. Ganz oft funktioniert ja auch schon ganz viel in Organisationen. Und dann ist es auch wichtig zu sagen, was müssen wir tun, damit diese Dinge, die funktionieren, auch morgen weiterhin funktionieren. Hm. Diese Komponente wird in diesen ganzen oder in vielen Change- und Transformationsprozessen oft vergessen, wenn man sagt, wir müssen ja was ändern. Also das, was wir nicht ändern müssen, das können wir mal zur Seite stellen, da müssen wir nichts dafür machen. Falsch. Wir müssen sehr wohl was dafür machen. Wir müssen rausfinden, was das ist. Ich hoffe, das gibt so einen kleinen Einblick in etwas größeres Projekt, wo wir dann alle Ebenen, also die psychodynamische, die teamdynamische und auch die organisationssystemische oder dynamische Perspektive eingenommen haben und auch bearbeitet haben mit der Organisation.
Ja, absolut, Daniel. Also vielen, vielen Dank. Mir ist es ja immer dran gelegen, dass wenn wir so ein Thema hier in dem Podcast haben, dass da auch zum einen auch immer ein paar Dinge dabei sind, die HörerInnen dann konkret mitnehmen können, aber auch, dass das so ein bisschen greifbarer und anfassbar wird, ja, weil nicht jeder kann sich, auch wenn du die Dinge sehr gut erklärt hast, meiner Meinung nach, gerade wenn es um Systemqualifikation geht oder auch explorativer Ansatz, darunter sofort was vorstellen, ne? Manche Begrifflichkeiten sind dann vielleicht noch so ein bisschen abstrakt und da helfen solche Beispiele, wie jetzt von dir erzählt, sehr, sehr gut, ja. Und es hat auch nochmal ganz deutlich gezeigt, ja, was auch dann wirklich der von dir gemeinte Unterschied auch ist. Und wenn wir das Ganze als System dann auch betrachten auf der einen Seite und sich das Ganze in einem Prozess befindet, ja. Und zu dem, was du zum Ende gesagt hast, also Bewegung als Voraussetzung für Stabilität, würde ich 1:1 doppelt unterstreichen, ja. Daniel, ich nenne dir jetzt mal 5 Begriffe, welche für mich im Kontext unseres Podcast-Themas wichtig sind. Und ich möchte jeweils nur von dir mal ein paar spontane Gedanken dazu hören. Der erste Begriff ist Anpassungsfähigkeit.
Das ist ja gleich mein Lieblingsbegriff rausgepickt. Für mich die wichtigste Fähigkeit von Individuen, Teams und Organisationen, um in der heutigen Welt nicht nur überleben, sondern wirksam und erfolgreich überleben zu können.
Danke. Der zweite Begriff ist Transformation.
A journey without destination.
Der dritte Begriff ist Hierarchie.
Hey, jetzt challenge ich mich. Hierarchie, oft falsch verstanden, oft negativ behaftet, notwendig und gleichzeitig anders zu gestalten in der heutigen Arbeits- und Organisationswelt.
Vierter Begriff, Selbstorganisation.
Ein Prinzip oder eine Philosophie, die sehr stark in Mode gekommen ist, gegen die man kaum ankämpfen kann und sagen kann, ja, das ist ein schlechter Begriff. Oft falsch verstanden, oft falsch gemacht und auch oft überfrachtet, weil Selbstorganisation de facto, jede Organisation lebt von der Selbstorganisation, weil sie sich ständig entwickelt. Die Frage ist nur, wie wir sie steuern und steuern wollen. Ich selber habe es im Buch, heute würde ich es wahrscheinlich gar nicht mehr so extrem machen, als Gegenpol zu rigider Hierarchie beschrieben. Es ist gar kein Gegenpol, ja. Es ist sozusagen, es sind ein Stück weit zwei Seiten der gleichen Medaille. Aber auch da sehr, sehr wichtig, um eine Organisation anpassungsfähig zu halten. Also Anpassungsfähigkeit ohne Selbstorganisation funktioniert nicht sehr gut.
Und last but not least, den Begriff haben wir heute schon häufiger in den Mund genommen, Menschen.
Menschen, ja, ich versuche mal, Menschen werden in Organisationen zu Personen. Menschen sind extrem wichtige Umweltfaktoren, die eine Organisation benötigt, um sozusagen die Überlebensfähigkeit, die Kommunikationsfähigkeit zu gestalten. Menschen werden leider oft enttäuscht, weil sie in Organisationen einen Zufluchtsort der Familie suchen und den nie zu 100% bekommen können. Und dennoch natürlich total wichtige Elemente in der Organisation sind, ohne die organisieren und arbeiten nicht funktionieren.
Ja, vielen Dank, Daniel, auch für die spontanen Gedanken von dir zu diesen 5 Begriffen. Ja, die Zeit, die ist jetzt so schnell verflogen und ich bin mir ganz sicher, dass du unsere ZuhörerInnen mit deinen Gedanken zum Thema Auswege aus der selbstverschuldeten Führungslosigkeit begeistert und inspiriert hast. Und am Ende dieser wirklich großartigen Unterhaltung in der Jubiläumsfolge möchte ich dich bitten, dass du mir noch die 3 folgenden Fragen beantwortest. Meine erste Frage, Daniel, im Schlussmodus sozusagen ist, was möchtest du denn den HörerInnen von What I Do Inspires You konkret mit auf den Weg geben, um Führung besser und menschlicher zu machen?
Ja, geht weg von der singulären Betrachtungsweise des Individuums, was das Thema Führung anbelangt, und schaut mehr auf das System, traut euch, mit der Organisation, an der Organisation zu arbeiten. Nicht immer einfach, nicht immer bequem, aber am Ende wirksam, effektiv und tatsächlich, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, sehr genugtuend, weil dann Veränderung tiefergreifend sein kann und nachhaltiger auch.
Zweite Frage, welche 3 Dinge sollte denn ich beziehungsweise auch die HörerInnen von What I Do Inspires You unbedingt aus unserem Gespräch mitnehmen, damit es uns gelingt, die Auswege aus der Führungslosigkeit zu finden beziehungsweise erst gar nicht führungslos zu werden?
Ja, Nummer 1, Führung als mehr als Team- und System-Sport zu sehen, denn als Einzelsport. Keine falschen Erwartungen an individuelle Führungskräfte zu haben und damit Führungskräfte-Bashing auszuüben, weil uns das nirgends, das hilft uns nicht. Und das dritte Thema wäre für mich, was von Führung kann ich auch in Strukturen, in Prozesse einbauen, damit Führung gut skaliert und damit Führung auch ein Hebel wird, um Organisationskultur zu gestalten.
Ja, klasse, dankeschön. Ja, und sehr gerne bitte ich meine GesprächspartnerInnen am Ende unseres Gesprächs immer um ein sogenanntes Mutmacher-Plädoyer. Und Daniel, was ist denn dein konkretes Mutmacher-Plädoyer, wie es nicht nur mir, sondern auch unseren HörerInnen gelingen wird, die Herausforderungen der Zukunft zu meistern und voller Zuversicht in die Zukunft zu blicken?
Ja, überfrachtet euch nicht, ja, bleibt dran, experimentiert. Ja, das Ganze ist ja auch ein Stück weit ein Spiel ein Spiel, in dem es nicht um Gewinnen und Verlieren geht, sondern ein Spiel, in dem es ums Lernen geht, ums Wachsen geht. Und nehmt die als Führungskräfte, als Organisationsgestalter, auch als Mitarbeitende, nehmt die Möglichkeit an, euer Potenzial auszuschöpfen, ja, nehmt die Möglichkeit des Spielplatzes von Organisationen auch für euch an, zu schauen, was kann man jeden Tag besser, anders und wirksamer gestalten, und gleichzeitig habt sinnvolle Erwartungshaltungen, habt realistische Erwartungshaltungen und macht euch damit das Leben nicht zu schwer und bringt in diesen ganzen Prozess, weil vieles, was wir heute gesprochen haben, Joachim, kann durchaus, glaube ich, auch als sehr schwer und schwere Kost wahrgenommen werden. Ja, wenn ich das so erkläre, dann ist das immer auch ein Stück weit ein Risiko. Was ich als Mutmacher mitgeben möchte, bringt Leichtigkeit in diesen Prozess. Macht spielerisch, ja, macht sinnvoll, aber macht spielerisch. Habt nicht den Anspruch, dass der erste Schuss sitzen muss, sondern glaubt einfach dran, dass ihr immer sozusagen mit einem gewissen abgedateten Stand des Irrtums arbeitet und habt Spaß an Entwicklung und an am Finden eures eigenen Potenzials, dann wird das Ganze gut.
Ja, super. Ja, vielen Dank, lieber Daniel, für dieses inspirierende, innovative, fand ich auch sehr, und auch am Ende mutmachende Gespräch. Und ich wünsche dir, dass du noch ganz viele Menschen dabei unterstützt, Führung nicht nur individuell, sondern auch systemisch zu denken. Vielen Dank.
Ja, lieber Joachim, ich danke dir und ja auch danke, dass du diesen tollen Podcast machst. Du hast viele tolle Gäste und ich danke dir nochmal, dass ich in dieser Jubiläumsausgabe dabei sein durfte. Und freue mich total, wenn wir in Kontakt bleiben und auch dieses Thema weiter vertiefen und hoffe, dass wir ganz viele Hörerinnen und Hörer damit erreichen, mit diesem und mit vielen weiteren, hoffentlich 50, 100, 200, 300 Podcasts, die noch auf dich und auf uns alle da draußen warten. Herzlichen Dank dir, lieber Jochen.
Ja, danke. Was für ein tolles Gespräch in der Jubiläumsfolge von What I Do Inspires You mit so unglaublich wertvollen Impulsen von Daniel Fournier zum Thema Führung mit dem Fokus auf systemische Führungsgestaltung. Er bezeichnet sich ja selbst als Führungsgestalter und wie er selbst sagt, hat er Lust, etwas zu bewegen und dabei Führung in Unternehmen so zu gestalten, dass sie wirksam ist und wirksam bleibt für die Herausforderungen unserer Zeit. Wie am Ende einer jeden Podcast-Folge möchte ich auch diesmal die Höhepunkte des Gesprächs zusammenfassen und euch wie gewohnt gerne noch ein paar hilfreiche Impulse und Fragen mit auf den Weg geben. Erstens, Führung ist für Daniel ein Teamsport und keine heroische Einzelleistung. Bei der eher systemtheoretischen Antwort auf die Frage, was ist Führung, unterscheidet Daniel zwischen Führung und Führungskraft. Führung ist laut Daniel vor allem eine Systemleistung, ein Prozess, bei dem der Status quo beobachtet wird, eine Entscheidung getroffen wird und danach eine Umsetzung erfolgt, um gegebenenfalls Dinge anders oder besser zu machen oder auch Vorhandenes bzw. Gutes zu stabilisieren. Führung hat für Daniel die Funktion einer Überlebensfähigkeit der Organisation und ist weit mehr als der individuelle Akt der Ausübung der Führung durch die Führungskraft. Vielmehr ist es eine Systemleistung, die in den Prozessen und Strukturen einer Organisation verankert ist. Deshalb ist das singuläre Fokussieren auf das Thema Führungskräfteentwicklung zur Verbesserung der Führung laut Daniel zum Scheitern verurteilt. Beispielsweise will man sich gar nicht mit der Komplexität von Führung auseinandersetzen und sucht beim Führungskräfte-Bashing oft eine oder einen Sündenbock, ohne dass man am System etwas ändern muss. Deshalb sagt Daniel Fournier, dass wir mehr in Leadership Development auf der holistischen Ebene investieren sollten, anstatt auf der Qualifizierungsebene von LeaderInnen stehen zu bleiben. Das heißt, wir müssen von der Individualqualifizierung zur Systemqualifizierung kommen, denn sonst werden wir immer wieder enttäuscht, weil wir eine unrealistische Erwartung an das Thema Führung haben. By the way, ist auch die Erwartungshaltung an Führungskräfte zum Teil zu hoch. Man packt zu viel in die Rolle der Führungskraft hinein, unterschätzt dabei massiv die Komplexität von Führung und anstatt hier Führung auf mehrere Rollen und gegebenenfalls auch Personen zu verteilen, kommt es dann zum Führungskräfte-Bashing, wenn die Führungskraft die zu hohen Anforderungen nicht erfüllt. Was ist für euch Führung? Wie steht ihr zu Daniels Aussage, dass Führung die Funktion einer Überlebensfähigkeit der Organisation hat und weit mehr ist als der individuelle Akt der Ausübung der Führung durch die Führungskraft. Wie können wir eurer Meinung nach einem Führungskräfte-Bashing entgegenwirken und mehr in die Systemqualifizierung investieren? Zweitens, was sind also die Auswege aus der Führungslosigkeit und wie können wir Führung gestalten, anstatt nur Führungskräfte zu entwickeln? Zum einen weg von der singulären Individualqualifikation hin zu mehr Systemqualifikation. Daniel sagt, traut euch, mit der Organisation an der Organisation zu arbeiten, weil dann Veränderung tiefgreifender und nachhaltiger sein kann. Des Weiteren geht es darum, Führung wirksamer zu gestalten. Ebenso müssen wir anerkennen, dass es das gut, schlecht, richtig, falsch, A, B immer weniger gibt. Denn das fußt auf einer Sicht, dass die Welt kompliziert bzw. einfach und nicht komplex ist. Aber unsere Probleme sind immer weniger nur einfach oder kompliziert, was wiederum bedeutet, dass ich an dieses Problem ganz anders rangehen muss und eher über einen explorativen Ansatz versuchen muss, Dinge zu lösen. Das heißt, es geht darum, Führung als einen Prozess zu begreifen, in dem man auch immer über Irrtum mal den richtigen Weg und finden kann und Irrtum und Fehler Teil des Prozesses sind. Überhaupt geht es Daniel darum, dass Führungsgestaltung ein Prozess ist und er sagt hier, Bewegung ist die Voraussetzung für Stabilität. Last but not least ist es wichtig, dass man an der Betrachtung der Sozialdimension in der Führung zwar den Menschen in den Mittelpunkt stellt, aber man sich hier bewusst machen muss, dass es nicht den einen Menschen gibt, sondern hier Führung dadurch sehr individuell wird und es dadurch auch zu Interessenskonflikten kommen kann, zum Beispiel Interessen der MitarbeiterInnen gegenüber Kunden oder auch Stakeholdern. Was tut ihr genau, um mit eurer Organisation an eurer Organisation zu arbeiten? Welche Schritte unternehmt ihr, um mittels eines explorativen Ansatzes, das heißt auch mal experimentell, an die Führungsgestaltung heranzugehen? Wie steht ihr zu der Aussage, dass der Mensch im Mittelpunkt von Führung steht? Drittens. Was sind Daniels spontane Gedanken zu 5 Begriffen, welche im Kontext unseres Podcast-Themas wichtig sind? Anpassungsfähigkeit, die wichtigste Fähigkeit von Individuen, Teams und Organisationen, um in der heutigen Welt wirksam und erfolgreich überleben zu können. Transformation, a journey without destination. Hierarchie, oft falsch verstanden, oft negativ behaftet, notwendig und gleichzeitig anders zu gestalten in der heutigen Arbeits- und Organisationswelt. Selbstorganisation, eine Philosophie, die stark in Mode gekommen ist, oft falsch verstanden und falsch gemacht und oft überfrachtet, denn jede Organisation lebt quasi von Selbstorganisation, ist sehr wichtig, um eine Organisation anpassungsfähig zu halten. Menschen werden in Organisationen zu Personen und sind extrem wichtige Umweltfaktoren, die eine Organisation benötigt, um die Überlebensfähigkeit und die Kommunikationsfähigkeit zu gestalten. Menschen werden leider oft enttäuscht, weil sie in Organisationen einen Zufluchtsort der Familie suchen und den dort nie zu 100% bekommen. Welche Bedeutung haben für euch die Begriffe Anpassungsfähigkeit, Hierarchie und Selbstorganisation im Kontext von Führungsgestaltung? Wie seid ihr aktuell betroffen von Transformation und was konkret sind die Auswirkungen auf euch? Wie steht ihr zu der Aussage, dass Menschen leider oft enttäuscht werden, weil sie in Organisationen einen Zufluchtsort der Familie suchen und sie den dort nie zu 100% bekommen? Abonniert den Podcast und folgt What I Do Inspires You auf LinkedIn, Instagram und Facebook. Dort teile ich regelmäßig interessante News zum Thema Leadership und ihr bekommt auch immer eine Rückmeldung auf eure Fragen rund um das Thema Führung und auch zum Podcast. Teilt den Podcast in eurem Netzwerk und werdet Teil einer inspirierenden Leadership-Community.